Also sie haben ja nur den Vertrag angeboten bekommen, den wurde aber noch gar nicht unterzeichnet. Dann sind wir hergefahren und haben gedacht, oh, halt, stopp, wir müssen jede Menge lernen. Also wir können ja gar nicht so anfangen, wir wissen ja gar nichts, wir sind gar nicht vorbereitet. Und dann haben wir auch den Vertrag neu verhandelt, wie gesagt, alles angebunden an die IT, dass von Anfang an so viel wie möglich automatisiert wurde. Und wir haben im Dezember dann auch tatsächlich unsere ersten Verkäufe auch erst gehabt. Also es hatte dann wirklich ein ganzes Jahr gebraucht. Aber das war gut für uns, weil wir uns dann auch die Zeit nehmen konnten, viel zu lernen.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Herzlich willkommen zu der Live-Podcast-Aufnahme von Ahead on Marketplaces hier auf dem Amazon Sales Kongress live in Erfurt. Das Schöne bei diesem Format ist, dass man beim Vortrag muss man ja stehen und beim Podcast darf man sich hinsetzen. Und dementsprechend sitzen wir jetzt auch einfach mal ganz, ganz frech. Genau, nicht wundern, ich habe mein Handy zwischendurch draußen. Das liegt daran, dass ich mir YouTube-Videos anschaue. Nein, da sind so ein paar Fragen drauf, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja, es geht los. Heute zu Gast Julia Fischer von der Marke Mirka. Moin, hallo. Julia, schön, hallo, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dein erster Podcast?
Mein allererster Podcast, ja.
Ah, okay. Okay. Ja, bevor wir reingehen, wir sind hier auf dem Amazon Sales Kongress. Wie gefällt es dir bisher?
Ja, sehr gut. Sehr gut. Wir sind jetzt das sechste Mal hier und kommen auch auf jeden Fall wieder. So viel super Input, den man hier bekommt, Best Case Practices, also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr wertvoll.
Ja, stark, freue mich. Sechsmal, dann, ich habe mal gehört, wie viel ASK gab es schon? Weiß das jemand? 14, Wahnsinn. Ja, ja. Und heute ist tatsächlich so gefühlt, so viele Teilnehmer wie noch nie, es sind irgendwie um die 200 Leute, also echt beeindruckend, wie Amazon uns da auf Trab hält. Ne? Also wir machen ja auch mit der Head of Marketplaces dieses wöchentliche Update immer und ja, jede Woche gibt es neue News. Wahnsinn, war glaube ich so nicht absehbar. Aber Sascha, der Veranstalter vom ASK, und wir freuen uns natürlich, also keine Beschwerde.
Absolut.
Genau, ja, Thema ist Amazon für B2B-Marken. So wurde aus der klassischen B2B-Marke Mirka ein starker Marktplatz-Player. Beziehungsweise ihr seid dabei, ein starker Marktplatz-Player zu werden.
Wir sind immer noch dabei, ja.
Ja, erzähl doch mal am Anfang so, wer bist du und was machst du?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Julia Fischer, ich habe klassisch Marketing studiert und arbeite seit 12 Jahren bei der Firma Mirka. Wir sind ein finnisches Unternehmen, wir sind Produzent von Schleifmitteln und Schleifmaschinen für professionelle Anwender. Das heißt also für Maler, für den Holzbereich, für Marinesektor, für Automotive. Also das sind wirklich Leute, die tagtäglich mit Werkzeugen arbeiten und schleifen müssen. Und ich arbeite seit 12 Jahren bei der Firma. Ich habe angefangen als Marketingmanager in der Deutschen Vertriebsgesellschaft und war da verantwortlich für Messen, Promotions, PR, und so weiter. Und in 2019 kam es dazu, dass Amazon auf uns zugekommen ist und hat uns gebeten oder gefragt, ob wir in das Vendor-Geschäft einsteigen wollen. Das lief natürlich nicht über meinen Tisch, sondern über die Geschäftsführung. Aber daraufhin hatte man dann mich und meine Kollegin gefragt, ob wir Lust hätten, das zu machen, für uns was komplett Neues. Wir hatten also wirklich keine Ahnung vom E-Commerce, das muss man wirklich so sagen, aber wir haben die Chance ergriffen und gedacht, absolut, machen wir probieren das aus. Was kann schon passieren?
Ja, und was ist passiert? Nur Gutes hoffentlich.
Jede Menge ist passiert, also eine extreme Entwicklung, die wir gemacht haben. Gefühlt dennoch stehen wir immer noch irgendwo am Anfang. Ne? Also da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Aktuell ist es so, wir haben gestartet mit dem deutschen Marktplatz, weil meine Kollegin und ich, wir kamen beide aus Deutschland, das ist unsere Muttersprache, war natürlich relativ einfach. Und dann haben wir zu zweit gestartet. Also sie ist für Operations tätig, also hat sich um alles gekümmert, was Logistik, Supply Chain, auch IT-Anbindung und so weiter. Und ich bin im Marketing, Advertising, Content. Und dann haben wir das zusammen, haben uns extrem vorbereitet. Also wir waren schon auf dem Amazon Sales Kongress. Da haben wir noch gar nicht angefangen. Ja, also wir haben im Januar gestartet und im Februar, also haben wir sozusagen die Aufgabe übertragen bekommen, das zu machen. Und dann sind wir im Februar hergefahren und dann haben wir erstmal alles auf Eis gelegt. Ja, weil dann haben wir, also wir haben ja nur den Vertrag angeboten bekommen, den wurde aber noch gar nicht unterzeichnet. Dann sind wir hergefahren und haben gedacht, oh, halt, stopp, wir müssen erstmal, wir müssen jede Menge lernen. Also wir können ja gar nicht so anfangen. Wir wissen ja gar nichts. Wir sind gar nicht vorbereitet. Und dann haben wir auch den Vertrag neu verhandelt, wie gesagt, alles angebunden an die IT, dass von Anfang an so viel wie möglich automatisiert wurde. Und wir haben im Dezember dann auch tatsächlich unsere ersten Verkäufe auch erst gehabt. Also es hatte dann wirklich ein ganzes Jahr gebraucht. Aber das war gut für uns, weil wir halt aus dem, weil wir unwissend waren und wir uns dann auch die Zeit nehmen konnten, viel zu lernen und uns eine Strategie zu erarbeiten. Was wollen wir eigentlich? Ja? Ja. Wen wollen wir überhaupt erreichen? Welche Produkte wollen wir überhaupt listen?
Ja, spannend. Für euch auch als klassischer wirklich B2B-Hersteller wahrscheinlich gar nicht so einfach. Das heißt, ihr seid von der Company-Struktur ja gar nicht darauf ausgelegt, ne? B2C zu machen?
Genau, absolut. Also wir haben uns dann auch mit dem Thema Seller oder Vendor, klar hatten wir die Einladung, aber wir hatten sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht angenommen, haben uns auch hingesetzt und geguckt, macht denn vielleicht das Seller-Modell tatsächlich mehr Sinn? Dann haben wir aber ganz klar für uns festgestellt, das können wir gar nicht. Also das bietet die Infrastruktur intern überhaupt nicht, war für uns gar nicht umsetzbar zu dem Zeitpunkt.
Ja, okay. Magst du mal so ein bisschen, wenn wir jetzt schon über eure Infrastruktur sprechen, mal erzählen, was so eure klassischen Vertriebswege sind und auch mal so von der Größe. Also mir war Möker jetzt ein Begriff, ich kannte das Logo auch direkt, aber gib uns mal ein Gefühl, wie groß ist die Company? Und genau. Wie viele Produkte haben wir und so weiter?
Die Firma Möker, wie gesagt, in Finnland produziert und entwickelt, 80 Jahre alt. Wir vertreiben, also der finnische Markt ist natürlich nicht besonders groß, das ist, glaube ich, jedem klar. Wir vertreiben weltweit Produkte. Wir haben Vertriebsgesellschaften, ich glaube, mittlerweile in 18 verschiedenen Ländern. Und in den Ländern, wo wir sie nicht haben, vertreiben wir die Produkte über Großhändler. Also es geht über Australien, Amerika, Brasilien, überall China. Also wir sind natürlich in Europa überall vertreten. 95% aller Produkte werden sozusagen exportiert. Mhm. Wir haben, wie viele Produkte, also in die Tausende geht das auf jeden Fall. Wahnsinn. Tausende von Produkten, die wir haben. Wobei man sich das so vorstellen muss, wenn man ein Schleifmittel hat, also eine klassische Schleifscheibe, ja, die man irgendwie, mit der man über Holz schleifen kann oder auf Holz schleifen kann, die gibt es in verschiedenen Körnungen. Das heißt also, wenn man jetzt einen alten Lack hat, ich nehme jetzt mal eine Treppe, man will seine Treppe abschleifen, wenn man sich ein schönes altes Haus gekauft hat, aber die Treppe ist irgendwie oll, dann muss man ganz grob anfangen und dann wird es immer feiner und am Ende kann man sie so schleifen, dass sie sogar glänzt. Mhm. Ja. Und das ist im Prinzip wie verschiedene Größen. Ne? Also man hat T-Shirts in verschiedenen Größen und das eben in Form von Schleifmitteln.
Ja, okay, spannend. Aber das heißt, ihr hattet wirklich mit Endkundengeschäft bis zu Amazon, kann man das so sagen, gar nicht wirklich was zu tun? Oder hattet ihr bestehenden Online-Shop oder wie war so die...
Nein, wir haben keinen bestehenden Online-Shop bis dato gehabt. Natürlich haben wir viel Kontakt zu unseren Kunden, aber das sind ja alles professionelle Kunden. Das sind Maler, das sind Tischler, das sind Autolackierer. Zu denen haben wir einen sehr, sehr engen Draht. Mhm. Also wir haben eine wahnsinnig große Vertriebsmannschaft, die da tagtäglich vor Ort ist, die auch uns die Rückmeldung geben, mit denen wir dann auch wieder weitere Produkte entwickeln. Aber das sind tatsächlich Menschen, die wirklich damit arbeiten.
Ja, okay. Und wie wurde denn Möker dann für den Endkunden? Also ich sag mal, den Florian Vette, der über Amazon unterwegs ist und jetzt kein professioneller Maler ist. Wie ist das entstanden? Also
ja, achso, was ich, glaube ich, vergessen hatte, wir vertreiben das halt über den Fachhandel. Ne? Also wir haben zwar den engen Kontakt, aber natürlich kaufen diese Profis ihre Ware bei Fachhändlern, also in Profigeschäften, wo man auch eine Kundenkarte hat, wo man ab einem gewissen Umsatz Rabatte bekommt etc.
Vielleicht nochmal kurz, sorry, dass ich nicht unterbreche, aber nochmal kurz, weil ich glaube, ich habe es nicht richtig eindeutig formuliert. Also würdet ihr sagen, dass ihr überhaupt eine Bekanntheit bei Privatkunden hattet?
Also vor vielen Jahren mit Sicherheit noch nicht. Das ist halt entstanden, ich würde behaupten, durch alles, was Social Media betrifft. Also Menschen, die dann anfangen, Videos zu drehen, wie sie Autos lackieren oder wie sie ihre Tische schleifen. Epoxidtische ist auch so ein super in Mode gekommenes Ding. Und dann werden diese YouTuber auch ganz oft gefragt, was benutzt du denn für Maschinen? Mhm. Ne? Und dann erklären die das, dann präsentieren die das und dadurch schaffen die natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit für unsere Produkte, weil die sind natürlich auch extrem teuer. Ja. Also das ist jetzt nichts, wo man einmal im Jahr seine Terrasse mit abschleift. Also dafür sind die halt doch relativ teuer. Aber dadurch haben wir wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auch im Privatkundenbereich bekommen. Und es gibt halt viele Personen, die in ihrem Hobby halt sowas auch machen, ne? Und die dann auch ganz gerne mit Profi-Werkzeug arbeiten möchten. Und dann haben wir gemerkt, oder hat auch Amazon natürlich gemerkt, es gibt da eine gewisse Nachfrage. Ne, dann haben unsere Seller angefangen, da zu verkaufen. Das haben wir dann gesehen, das war uns vorher auch so gar nicht bewusst. Aber die haben es natürlich nicht in dem qualitativ hochwertigen Content präsentiert, wie wir es dann gerne hätten. Mhm. Ne?
Ja. Okay, was würdest du so sagen, waren auch vielleicht für euch als B2B-Unternehmen mit den gewachsenen Strukturen, Ländergesellschaften, interne Vertriebsteams, interne Logistik und so weiter, was waren so für euch die Haupt-Challenges, denen ihr euch quasi durch dieses plötzliche, Endkundengeschäft ist es ja nicht, ne, aber dieses die Amazon-Geschäft dann, wovon ihr vielleicht profitiert habt, was aber vielleicht auch herausfordernd war, Wie seid ihr dem begegnet?
Ja, da haben wir ganz viele Challenges. Also es fängt schon bei den Produktverpackungen an, die wir in so einem 100er-Pack verkaufen normalerweise. Mhm. Welcher Privatmensch kauft ein Schleifmittel in einer Körnung mit 100 Scheiben?
Also, das würde mich interessieren auch.
Ein besonderer Mann, eine besondere Frau wahrscheinlich. Tatsächlich welche, aber das ist natürlich, das vererben ja noch viele. Ja, also ja. Das ist so eine Herausforderung, wobei da kann man dran arbeiten. Eine andere ist die Denke im Unternehmen selbst. Es ist ganz oft immer noch Print First. Mhm. Na, also wir verkaufen... Das heißt,
ihr habt noch Katalog und solche Geschichten?
Ja.
Okay. Ja, muss ich mal fragen.
Also da muss intern müssen wir, und das ist tatsächlich wirklich eine Aufgabe für uns, da intern Überzeugungsarbeit leisten, richtige Bilder zu erstellen, Grafiken zu erstellen, die für so ein Produktlisting wirklich relevant sind. Ja, also da sind wir aber wirklich im regen Austausch. Aber das hat nicht funktioniert von heute auf morgen. Wir mussten es erstmal lernen und jetzt müssen wir die Arbeit intern sozusagen machen, um sie intern zu überzeugen. Videos, wir haben ganz viele Prozessvideos. Mhm. Ja? Also das heißt, in einem Video werden erstmal 50 Produkte präsentiert, weil das geht ja von A bis Z. Das ist natürlich für so ein Produktlisting von einem Produkt auch schwierig. So, und dann haben wir so spezielle Produkte, wie zum Beispiel Schläuche. Die verkaufen wir normalerweise so mit, weil die so dazugehören. Ja, da haben wir vielleicht einen Satz auf unserer eigenen Homepage, ja, weil wer sucht schon nach einem Schlauch? Ja, aber auf Amazon braucht man auf einmal einen Titel, 5 Bullet Points, eine Produktbeschreibung und vielleicht noch sogar einen A-Plus-Content. Mhm. Wo sollen wir den auf einmal hernehmen? Ja? Also da steckt noch viel Arbeit drin für uns.
Ja. Wie ist so die Beziehung zu euren internen Vertriebskollegen? Wie sehen die eine Präsenz jetzt auf Amazon? Ist da eher so eine gewisse Sorge da, dass Umsatz weggenommen wird? Sind die, erstmal ist es für die recht gleichgültig, weil sie sagen, okay, das ist eh nicht unser bestehendes Fachhandelsgeschäft. Wie hast du das erlebt?
Oh ja, das war natürlich am Anfang für uns auch schwierig. Da gab es schon sehr großen Widerstand. Tatsächlich haben die einen oder anderen so gedacht, wenn man Brandstore öffnet, dann verkauft man auf einmal direkt. Mhm. Viele wissen ja auch gar nicht, dass das von einem Seller angeboten wird, sondern das ist ja immer erstmal, wir sind schuld, weil wird auf Amazon angeboten, wenn es um Preise geht. Da gab es schon viel Aufstand und natürlich als Direktgeschäft wurde das dann gewertet, wobei wir ja das Vendor-Modell fahren. Dadurch ist es ja immer noch Amazon dazwischen. Also wir verkaufen immer noch genauso wie vorher an einem Händler, der das dann wiederum weiterverkauft. Mhm. Aber wir mussten da intern wirklich gerade am Anfang viel aufklären. Mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Also wir haben durchaus auch Händler, die auf uns zukommen und fragen, ob wir schon mal Produkte listen können. Also wir haben zum Beispiel einen Händler, der hat ein Amazon-Lager und der darf gar nichts einlagern, wenn die Produkte nicht gelistet sind. Und dann kommt er auf uns zu und fragt, können wir es listen? Dann kann er es da wohl auch einlagern.
Ah, ja, okay. Ja.
Also wir sehen uns mittlerweile auch so ein bisschen als Support und es ist nicht mehr ganz so die ablehnende Haltung, wie sie am Anfang war.
Ja. Ihr macht mehrere Länder, macht nur Deutschland. Wie sieht das aus?
Wir haben gestartet mit Deutschland und sind dann ganz schnell gewachsen. Wir betreuen oder haben jetzt alle europäischen Märkte, also EU-9, und wir betreuen auch als Team Amerika mit. Also ja. Wir haben 10 Marktplätze, die wir sozusagen verwalten und
ja. Ja, das macht ihr dann zu zweit 24 Stunden, 7 Tage die Woche?
So ungefähr, nein. Wir haben mittlerweile noch 2 Personen mehr, die uns im operativen Geschäft unterstützen. Und wir versuchen das natürlich auch strategisch irgendwo noch weiterzuentwickeln, immer wieder neue Sachen. Die Amazon jede Woche was Neues entwickelt, wieder aufzugreifen und umzusetzen. Ja. Aber das ist tatsächlich nicht so einfach.
Und inwieweit seid ihr euren verschiedenen habt ihr Ländergesellschaften?
Ja.
Wie haben die das Thema aufgenommen? Also steuert ihr das zentral, so wie du es jetzt erklärt hast, wirkt es ja erstmal so, als steuert ihr das zentral. War das in Ordnung oder gab es da Probleme? Musste das erstmal Aufklärung betrieben werden?
Ja, wir steuern das zentral. Ja, da gab es natürlich Probleme, weil es ja immer heißt, der Umsatz, der auf Amazon in den jeweiligen Ländergesellschaften generiert wird, würde dann dem Land fehlen, weil sonst würde es ja angeblich über einen Händler vertrieben werden. Aber da bekommen wir, sage ich jetzt mal, vom Management eine ganz gute Unterstützung, dass das einfach nicht das ist halt so. Aber das heißt nicht, dass das für immer so sein muss. Da kann man durchaus überlegen, ob man da irgendwelche Modelle entwickelt. Aber aktuell ist es so, wir steuern das zentral.
Ja, spannend. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil ich habe jetzt viele von diesen Setups in den letzten Jahren gesehen. Und ein gemeinsamer Nenner bei funktionierenden Setups ist eigentlich immer dieser Top-Down-Support, dass auch wirklich dann von oben, teilweise auf Geschäftsführungsebene, sagt, ja, wir wollen das machen. Uns ist auch bewusst, dass da erstmal gewisse Zähneknirschen in bestimmten Abteilungen stattfinden wird. Aber wir wollen es machen. Das ist bei euch auch so.
Genau so ist es.
Ja, okay. Ja, das ist doch toll. Lass uns mal über das Sortiment sprechen. Wir haben über 100er Packungen gesprochen. Über Schleifmaschinen gesprochen, die ganz schön teuer sind. Wie sieht euer Marktplatzsortiment aus? Habt ihr das gespiegelt? Gab es Riesenüberraschungen? Funktioniert nur ein kleiner Teil? Wie ist es?
Also wir haben natürlich nicht alles gelistet. Manche Produkte sind viel zu kompliziert, viel zu nischig, um sie überhaupt auf Amazon zu listen. Da ist die Nachfrage eigentlich so gut wie gar nicht da. Die Begriffe werden nie gesucht. Da dreht sich auch nichts. Wir haben dennoch auch solche Produkte gelistet, wo man sagt, mit dem Wissen, wie wir es jetzt haben, würden wir es nicht nochmal machen. Ach, okay. Also dann kommt man in so eine Spirale, dann liegt da die Ware auf Lager. Dann gibt es eventuell einen Preisverfall, weil Amazon sie auch irgendwann loswerden möchte. Und dann muss man natürlich dann auch irgendwo reagieren und sagen, gut, das war halt nicht das richtige Produkt. Dann mussten wir auch Produkte anpassen oder haben wir Produkte angepasst, um halt da besser zu performen. Wir haben Mixpackungen, die wir sonst gar nicht haben, weil wir ja, wie gesagt, gar keine Endkunden, also gar keine Do-it-yourselfer in dem Sinne targeten, haben wir die dann entwickelt, die laufen auch ganz gut, haben wir so ein bisschen als Amazon Exclusive, wobei das nicht funktioniert hat, aber wir verkaufen sie ausschließlich an Amazon. Oder dann haben wir auch einen Staubsauger, normalerweise verkaufen wir einen Staubsauger, teilweise ohne Schlauch, teilweise mit Schlauch, aber der Schlauch ist nur dafür da, um ihn an eine Schleifmaschine anzubinden, also das heißt, man kauft einen Schlauch, man kann gar nicht saugen damit, ja, also haben wir auch intern erstmal neue Produkte, also neue Pakete zusammengeschnürt, um das überhaupt an Endkunden zu verkaufen, weil ich meine, wer kauft schon einen Staubsauger, ohne dass er ihn benutzen kann?
Ja. Die wenigsten, würde ich sagen.
Ja, aber auch da, ne, das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber wir haben so super Kits, so Sets. Und da haben wir gemerkt, okay, die laufen wahnsinnig gut. Und da sind wir jetzt da dran, auch intern mit der Produktentwicklung dran zu arbeiten, dass wir da noch mehr hinkommen, dass die laufen wirklich gut.
Ah, okay. Ja, das heißt, ihr seid da auch auf einem relevanten Umsatzvolumen, dass ihr intern sagt, Mensch, wir passen irgendwie Produktions-, Verpackungsprozesse und so weiter halt an, um da besser und stärker zu werden.
Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir ganz, ganz gut dabei. Wir haben auch schon mal ein Produkt entwickelt und gesagt, wir testen es einfach mal. Ja. Eine komplett neue Produktlinie, gar nicht, die gar nichts mit unserer Marke sozusagen in Verbindung hat, um einfach mal zu gucken, läuft das auf Amazon? Das haben wir auch letztes Jahr mal probiert.
Ja, okay, das finde ich ein starker Schritt für so ein absolutes gewachsenes B2B-Unternehmen, ne, das dann auch so zu gehen, diesen Schritt. Wir haben jetzt auch ganz kurz über den Fachhandel gesprochen. Du hast gesagt, Mensch, teilweise möchten, also sagen die sogar, Mensch, können wir das nicht sogar kooperativ angehen, dass wir da Produkte, dass ihr Produkte listet, wir hängen uns dann dran. Häufig ist ja diese Sorge, dass der Handel da komisch drauf schaut. Habt ihr da irgendwie positive, negative Erfahrungen gemacht?
Also wirkliche Rückmeldungen hierzu habe ich persönlich jetzt nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was wir sehen, ist halt, dass die Anzahl an Sellern hochgeht für unsere Produkte, ne? Und das ist halt wirklich extrem.
Ja.
Das ist das, was ich sehe. Also von daher, da springen schon viele einfach drauf.
Ja.
Ja. Aber hier ist das tatsächlich vielleicht für uns nochmal ein Ansatzpunkt, weil jetzt haben wir auf unsere Bestseller-Produkte vielleicht bis zu 20 Händler. Die listen alle mit unterschiedlichen Titeln, unterschiedlichen Content, unterschiedlichen Bildern, die uns alle da mitmischen und uns ständig überschreiben, ob man da vielleicht zukünftig was entwickeln kann, um die, dass die vielleicht das Gleiche listen. Oder ich. Mhm. Das, aber das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Ja. Da müssen wir uns.
Kennt ihr die denn? Also, wenn du sagst, ihr habt auch irgendwie einen Großhandel dazwischen. Also, kennt ihr eure ganzen Händler oder sind da viele unbekannt, wo es das Mensch. Habe ich noch nie gehört oder gesehen.
Also in Europa würde ich sagen, kennen wir 90% der Händler, die uns da verkaufen.
Ja, ja, das ist doch gut. Dann lass uns mal irgendwie über das internationale Geschäft sprechen. Also sowohl innerhalb von Europa als halt auch in den USA. Was sind eure stärksten Märkte? Gab es irgendwie bestimmte Tops, Flops, wo du sagst, Mensch, hat mich überrascht? Wie sind die verschiedenen Länder?
Ja, also Deutschland ist immer noch der stärkste Markt, wobei Frankreich extrem aufholt. Also auch Frankreich ist für uns wirklich super. Und dann EU5. Ne? Also wir haben jetzt als letztes erst England. Da sind wir noch so ein bisschen dran am Aufbauen, da so ein bisschen Visibilität zu generieren. Aber die Flops, muss ich wirklich sagen, das war alles Holland, Polen, Schweden. Also da würde ich, wir haben gedacht, okay, gut, die machen wir mit, um dann auch den Sellout besser monitoren zu können. Aber den Aufwand muss ich wirklich sagen, also wenn ich da jetzt nochmal von vorne anfangen würde, würde ich sagen, okay, da würde ich gar keinen Aufwand mehr reinstecken zum aktuellen Zeitpunkt.
Ja.
Ja. Amerika ist, das Potenzial ist natürlich enorm. Da haben wir aber noch, würde ich jetzt behaupten, noch nicht so diese Bekanntheit, wie wir sie in Europa haben, aber das ist für uns ein Wachstumsmarkt, gerade auf Amazon. Also da müssen wir wirklich einen Fokus hinlegen. Da haben wir teilweise ein anderes Portfolio gelistet als jetzt hier in Europa, wobei die Produkte identisch sind, aber die A sind nicht die gleichen.
Die kaufen viele Staubsauger ohne Schläuche und ohne.
Nee, tatsächlich nicht. Nee, die kaufen auch viele Schleifmittel. Aber da müssen wir die Asens noch erhöhen, da müssen wir das Portfolio noch erweitern und da müssen wir noch mehr Druck aufbauen, mehr Advertising machen und so weiter. Also das ist von uns, das läuft so ein bisschen mit. Da müssen wir intern mehr Fokus drauf setzen. Aber da irgendwo sind die Kapazitäten. Europa ist so aufwendig, also das muss ich wirklich sagen. Da haben wir gehofft, dass wir in Amerika weiter vorankommen, schneller.
Ja, ja. Ja, nachvollziehbar. Wenn wir mal ein bisschen über Amazon hinausschauen, man hört gerade viel von den Baumärkten, Obi, Bauhaus und Co., aber es gibt ja auch ein Mano Mano, viel für so einen DIY-Bereich. Macht ihr da schon was? Schaust du darauf? Ist das Teil von eurer Strategie? Wie seht ihr das?
Ja, wir schauen da schon drauf und das wird auch der nächste Weg sein, den wir gehen werden. Amazon war halt, sage ich jetzt mal so, der Einstieg. Das hat sich so angeboten, kann man so sagen. Ne? Dann sind wir da drauf gestiegen und jetzt ist es auf jeden Fall der richtige Weg, den wir gehen müssen, um da die Macht da auch ein bisschen rauszunehmen, ein bisschen Preisanker zu setzen auf anderen Marktplätzen. Ist natürlich aber auch wieder schwieriger, wenn es dann heißt, wir müssen, oder da geht dann nur so ein Seller-Modell. Ne? Mhm. Da mussten wir intern jetzt in den letzten Jahren auch uns entwickeln, aber wir glauben daran, dass wir das mittlerweile schaffen könnten und dann wird das auch der zukünftige Weg sein.
Ja, okay. Das heißt, ihr sagt für die Zukunft, wir wollen auch das Vendor-Modell verlassen? was heißt ihr verlassen, vielleicht sogar ergänzen durch das,
genau,
wenn, durch das Seller-Modell.
Ich glaube, oftmals gibt es gar keine andere Möglichkeit, ja, wenn man auf einen anderen Marktplatz möchte. Wenn man sich einen ausgesucht hat, der passt, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit. Und dann, jetzt, glaube ich, sind wir dann auch auf dem richtigen Weg, den Schritt gehen zu können. Ja.
Ja, das klingt toll. Ich meine, gewisse Länder wie Polen, wenn man nach Polen möchte, dann wird man mit Amazon nicht weit kommen. Da muss man über Allegro gehen.
Ja.
Bei den Niederlanden genau das Gleiche mit dem Bol. Und gerade jetzt bei Allegro, die nehmen halt auch nur Seller an. So, das heißt, irgendwie da kommt man mit Vendorschulden nicht so weit. Aber das ist natürlich auch sehr leicht erstmal gesagt, ne, für so ein klassisches B2B-Unternehmen. Also das klingt jetzt erstmal in dem Zeitraum, in dem ihr aktiv seid, nach irgendwie ganz vernünftigen Schritten, die ihr da gegangen seid.
Ja, vielen Dank.
Ja. Wie ist eure Beziehung zu den Ansprechpartnern bei Amazon? Ich gehe mal davon aus, ihr habt einen Partner, irgendwie einen Vendor-Manager, einen AVS oder so. Wie nutzt ihr den? Seid ihr da zufrieden? Gab es da irgendwie Learnings für die Vergangenheit? Irgendwas, was du irgendwie hättest lieber anders gemacht?
Ja, also wir haben tatsächlich eine sehr gute Beziehung, muss ich sagen. Ich glaube, in unserer Kategorie, in der wir gelistet sind, haben wir ein ganz gutes Standing und spielen da auch eine relevante Rolle mittlerweile. Wir haben unseren Vendor-Manager in London, wir haben, mit dem wir regelmäßig in Kontakt sind. Also, wir haben einen AVS und auch diese AVS hat nochmal so eine Supportkraft in Indien. Mhm. Also mit denen haben wir wöchentliche Meetings. Letztes Jahr hatten wir das Glück, wir haben uns dann auch getroffen. Wir haben sie mehrfach eingeladen zu uns nach Finnland. War natürlich nach Corona jetzt nicht so einfach. Auch da gab es, also bei Amazon scheinen die ziemlich streng zu sein, was die Restriktion in Sachen Reisen geht. Also haben wir sie in London besucht, wir haben sie eingeladen in unsere englische Tochtergesellschaft, haben ihnen unsere Produkte gezeigt, damit sie auch einfach eine Beziehung zu uns haben, zu unseren Produkten. Das war echt schön. Und dann waren wir in London in deren Office, haben mit denen strategische Entwicklungen einfach besprochen und haben auch eine Führung bekommen, nur für uns in einem Lager. Also ich würde behaupten, unsere Beziehung in Europa ist sehr gut.
Ja. Was sind so Themen, wo du regelmäßig auf Support von denen zurückgreifst? Irgendwie so bestimmte Deals, die erstellt werden oder Duplikate oder so irgendwas, wo du sagst, Mensch, da haben wir, da sind wir froh, dass wir die haben.
Ja, also wir haben ein Riesenproblem mit dem Content. Mhm. Also das ist wirklich unser Main Pain Point. Das, was man am Anfang hochgeladen hat, das ist morgen schon irgendwie Geschichte.
Ja.
Da sind wir immer wieder im Gespräch, dass das überschrieben wird. Wobei wir da aber auch nicht hinterherkommen. Also auf neuen Marktplätzen in Deutschland und immer ist alles irgendwie durcheinander. Da muss man auch wirklich priorisieren und sagen, das ist wichtig. Und den Rest lassen wir jetzt mal ganz kurz hinten runterfallen, um uns aber auch weiterentwickeln zu können. Dann nehmen wir auch teil an den großen Promotions. Da bekommen wir die Unterstützung. Aber auch wirklich gut. Da haben wir, würde ich sagen, sind wir teilweise besser aufgestellt als vielleicht andere. Das ist die Hauptunterstützung, die wir von denen bekommen, ja.
Ja. Ja, spannend. Vielleicht abschließend. Was ist denn deine Empfehlung so für klassische B2B-Unternehmen? Weil wir müssen nicht drüber reden, dass der B2B-Markt viel größer als der B2C-Markt ist. So, da redet aber kaum jemand. Es gibt da ja riesen Player, wie auch ein Mercateo und Co., aber jetzt vielleicht auf Amazon bezogen. Was würdest du Unternehmen jetzt mit deiner Erfahrung raten, die sich bisher nur in diesem B2B-Sektor bewegen? Niederstarten.
Ja, also man muss, glaube ich, intern wirklich umdenken, was das Thema Content angeht. Ne? Also gerade Bilder und Videos, glaube ich, da muss man intern da anders rangehen. Also jedenfalls ist das bei uns der Fall und ich glaube, es ist wahrscheinlich bei vielen anderen auch der Fall. Dann eine Produktselektion einfach auch machen. Ne? Mhm. Also da vorher wirklich überlegen, macht das Sinn, die zu listen. Ein anderes Thema ist der Umgang mit den Sellern. Da müssen wir halt auch gucken, wie wir uns da optimieren können. Aber das ist wirklich ein Thema, das sollte man auf dem Schirm haben. Ich denke.
Okay. Ja, wir haben ja eine kleine Audience, vor der wir hier sprechen. Erstmal vielen Dank schon mal bis hierhin.
Ja.
Gibt es irgendwelche Fragen? Dann würde ich mit dem Mikrofon mal loslaufen. Ja, da hinten. Ich kündige schon mal an, das ist der Josef von Einhell.
Dann muss ich das nicht mehr machen. Danke dir. Danke erstmal. Sehr coole Insights. Und ich habe mir vorhin ein paar Artikel von euch angesehen. Ich finde es wirklich gut. Also es ist wirklich beeindruckend. Macht ihr den Content komplett intern? Habt ihr es komplett selbst aufgebaut?
Tatsächlich haben wir das selbst aufgebaut, ja. Wir haben wie so eine kleine Startup gehabt am Anfang und haben auch gar keine großartigen Restriktionen. Und wenn wir sagen, für Amazon ist das relevant, das sind die Keywords, die gesucht werden, dann können wir das aktuell noch so umsetzen, wie wir wollen. Also ich kann mal ein Beispiel nehmen, Schleifpapier oder Schleifscheiben oder Schleifmittel. Also eigentlich heißt das Schleifmittel, das ist die Kommunikation, die wir fahren in allen Medien. Aber jeder sucht natürlich nach Schleifpapier, obwohl es gar kein Papier ist, ne? Und das ist natürlich inhaltlich komplett falsch. Aber es macht auf Amazon halt einfach Sinn, ja? Und dann, also entweder wir wollen was verkaufen oder halt nicht, ne? Oder gefunden werden, ja? Also von daher haben wir da aktuell noch relativ viel Freiheiten. Inwiefern das so bleibt, wird sich zeigen.
Super. Ich finde das wirklich gut, weil was ich heute schon oder gestern Abend auch schon mitgenommen habe von einigen, es ist bei vielen immer noch nicht durchgedrungen, wie wichtig es ist, dass es einfach vom Top-Management wirklich mitgegangen wird, dieser Weg, und dass es vorgegeben wird, wie es zu tun ist und dass eine klare Strategie dahinter steht. Und das macht ihr, glaube ich, gut.
Vielen Dank.
Top. Ja, vielen Dank. Okay, ich glaube, es sind keine weiteren Fragen da. Dann... Julia, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, absolut gelungene Podcast-Premiere. Ich bin gespannt, wie es euch weitergeht, und freue mich, wenn wir eventuell mal in 2 Jahren da nochmal reinzoomen und schauen, wie es sich entwickelt hat.
Ja, sehr gerne.
Top. Dankeschön. Vielen Dank.
Danke.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.